Super-Podcast 10 Minuten, Episode 20. Hallo David.
Hallo Alex.
Ich möchte dir heute etwas Neues erzählen. Und da möchte ich dich zunächst fragen, ob du weißt, was wir am 18. Oktober feiern.
Das weiß ich leider nicht.
Naja, wir feiern den Welttag der Krawatte.
Mm.
Und um gleich zu Beginn Verwechslungen auszuschließen, es geht um den Halsschmuck und nicht um die kolumbianische Krawatte. Aber zu dem Thema will ich gar nicht mehr erzählen. Wer da genaueres wissen will, muss selbst googeln. Um ehrlich zu sein, wird dieser Tag nur selten außerhalb von Kroatien gefeiert. Aber in Kroatien ist er tatsächlich halbwegs bekannt. Und das hat auch einen Grund. Wieder mal, so wie bei den bunten Röcken, Episode 18, wer es vielleicht nachhören möchte, ist der Legende nach Ludwig der 14. hier maßgeblich verantwortlich. Angeblich hat Ludwig bei einer Truppenparade im Jahr 1663 auch ein kroatisches Reiterregiment eingeladen. Diese Reiter trugen der Überlieferung nach ein Stück Stoff, das am Kragen in Form einer Rosette oder Schleife befestigt wurde und deren Enden über der Brust hingen. Dieser Bestandteil der Uniform der Kroaten zog angeblich die Aufmerksamkeit des Königs auf sich, der die Krawatte anschließend übernahm und innerhalb des Adels verbreitete. Er beschäftigte einen eigenen Krawattier zur Pflege seiner Krawatten. Daher geht auch das Wort Krawatte auf Französisch à la cravate, also nach kroatischer Art, zurück. Aber wie so oft bei diesen Legenden ist es eine sehr nette Geschichte, aber die Krawatte als Halsschmuck ist ja viel älter. Also schon auf der Trajanssäule in Rom sind Krieger der Kohorten von Marcus Ulpius Traianus zu sehen, die ein geknotetes Tuch um den Hals tragen. Dieses Focale genannte Tuch diente in erster Linie dem Schutz des Halses und war auch unter Rednern beliebt. In manchen Kurzvideos gibt es auch die Ansicht, dass bereits die Soldaten des ersten Kaisers von China etwa 220 vor Christus eine Art Krawatte getragen hätten. Das dürfte aber nicht richtig sein. Also das ist vermutlich einfach ein Tuch, das lose herabhängt, um den Kopfschmuck zu fixieren. Man hat das entdeckt bei der weltbekannten Terrakotta-Armee, aber das dürfte einfach ein Kopfschmuck sein. Aber auf jeden Fall gibt es diesen Halsschmuck auch schon etwas länger. Auch im Dreißigjährigen Krieg sind deutsche und französische Soldaten mit Halsbinden und Halsschleifen abgebildet. Seit etwa 1655, also vor der angeblichen Parade in Paris, trugen Männer der oberen Schichten anstelle des bis dahin üblich separat angelegten steifen Hemdkragens schon ein Tuch, das doppelt um den Hals gelegt und vorne geknotet wurde und das dann über der Brust herabhing. Dieses Tuch wurde als Halsbinde bezeichnet und es kann auch als Vorläufer der Krawatte angesehen werden. Im 18. Jahrhundert kamen auch fertig genähte Halsbinden auf, die im Nacken mit einem Verschluss versehen waren. Die mit Rosshaar oder Fischbein verstärkte Binde war dann ein Teil der korrekten Soldatenuniform. Und damals war das alles eher noch so ein breiter Halsschmuck. Und erst in den späten 19. Jahrhundert setzte sich in Europa der sogenannte Langbinder durch, also so wie wir die Krawatte heute kennen. Und von 1900 bis 1970 wurde die auch sehr kurz gebunden, also es blieb mindestens eine Handbreit zwischen der Krawattenspitze und der Gürtelschnalle frei. Im frühen 20. Jahrhundert natürlich auch durch Hosen, die einfach länger die höher getragen wurden, bedingt. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann besonders breite Krawatten wieder gesehen, den sogenannten Bold Look, die sehr kurz getragen wurden. Das waren dann verschiedene Moden, dann bis Ende der 1990er. Galt dann, dass die Spitze der Krawatte auf die Höhe des Hosenbundes oder der Gürtelschnalle zu liegen kommen muss. Mittlerweile setzt sich wieder eine etwas kürzere Trageweise durch. Das heißt, eigentlich ist es eine relativ moderne Entwicklung. Also sprich 19. Jahrhundert, vielleicht Anfang 20. Jahrhundert. Theodore Roosevelt war der erste US-Präsident, der eine moderne Krawatte trug, 1903. Und in Großbritannien und in den Commonwealth-Ländern verwendete und verwendet man Krawatten noch immer, auch um eine gewisse Zugehörigkeit zu signalisieren. Es gibt eigene Schulkrawatten, Unikrawatten. Sehr bekannt sind zum Beispiel die Krawatten, die diagonal gestreift sind, die sogenannten Regimental Stripes, die die Zugehörigkeit mit zu einem bestimmten militärischen Regiment anzeigt. Und da gibt es auch Unterschiede. In UK laufen diese Streifen von der linken Schulter auf die rechte Seite. Man sieht das auch manchmal bei der britischen Königsfamilie. Und in den USA hat Brooks Brothers ein ähnliches Design entwickelt, aber um sich von England zu unterscheiden, eben von der rechten Schulter auf die linke Seite die Streifen designt. Man merkt also schon, die Krawatte ist ja ein formales Kleidungsstück und gerade deshalb verzichteten schon immer Künstler oder Freigeister oder Leute, die eben gegen das Establishment demonstrieren wollten, demonstrativ auf diese Krawatte. Also auch schon während der Französischen Revolution wurden Krawatten zu einem politischen Symbol und Erkennungsmerkmal, denn während der Adel weiße Seidenkrawatten trug, trug das Volk bunte Baumwolltücher. Und auch 1848 wurden dann demonstrativ rote Halstücher getragen zur Unterscheidung zum Establishment. Und es gibt auch in Deutschland da einen Rebell, wenn man so will. Wer glaubst, war der erste Abgeordnete im Deutschen Bundestag, der eine Rede ohne Krawatte hielt?
Der Joschka Fischer?
Ja, hätte ich nämlich auch geglaubt, aber es war in den 80er Jahren Gerhard Schröder.
Echt?
Ja. Er hat dafür auch einen Zwischenruf bekommen, ob er denn keine Krawatte hätte. Da hat Gerhard Schröder damals gesagt, Ihr Verständnis von Würde ist ein Verständnis, das sich auf die Form bezieht. Unser Verständnis von Würde des Parlaments ist ein Verständnis, das sich auf Inhalte bezieht.
Mhm, nicht schlecht.
Mit dem Verweis auf diese Würde des Hauses gab es für männliche Abgeordnete noch lange Jahre eine Krawattenpflicht. Insbesondere für die Rolle des Schriftführers. Die Krawattenpflicht für den Schriftführer wurde wiederholt bekrittelt, aber diese Krawattenpflicht wurde erst 2014 abgeschafft.
Puh.
Also auch auf Antrag der Präsidiumsmitglieder Claudia Roth und Petra Pau. Aber es gibt jetzt schon wirklich einen stärkeren Trend, dass die Krawatte auch im Berufsalltag mehr und mehr verschwindet. Natürlich angeführt von den üblichen Tech-Firmen. Es sind zum Beispiel auch, es gibt manche Firmen wie bei IKEA, da sind Krawatten verboten. Und tatsächlich ist auch die Krawatte in manchen Berufen gefährlich, weil sie zu Strangulierungen führen kann. Aus dem Grund hatte man auch die sogenannte Clip-Krawatte eingeführt, um vor allem Sicherheitsbeamte zu schützen. Also die wird einfach, da zieht man an und das ist mit Magnet befestigt und die geht dann einfach ab. Insgesamt und besonders nach den Jahren der Pandemie geht der Trend noch stärker in Richtung krawattenlosem Outfit. Und interessanterweise ist die radikalste Form dieses Trends schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland zu beobachten. Am Donnerstag vor Aschermittwoch gibt es dann in manchen Regionen Deutschlands die sogenannte Weiberfastnacht. Und es ist an diesem Tag Brauch, dass Frauen Männern die Krawatte als Symbol der männlichen Macht einfach abschneiden. Dann laufen ganz viele Männer mit abgeschnittenen Krawatten rum. Sie bekommen zumindest ein Küsschen als Entschädigung. Und ja, das ist auch wieder schon der etwas versöhnliche Abschluss meiner kleinen Geschichte der Krawatte. Und ich hoffe, es hat dir heute auch etwas Neues gebracht, hast wieder etwas lernen dürfen. Und ich freue mich schon auf nächste Woche.
Ja, also das mit dem Gerd Schröder hat mich sehr überrascht.
Ja, mich auch.
Da hätte ich auf Joschka Fischer gesetzt, der ja bekannt ist, dass er mit Nike-Turnschuhen in den Bundestag vereidigt wurde.
Naja, so weit wäre Gerhard Schröder wahrscheinlich nicht gegangen.
Vielen Dank für deine Erzählung und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.